Und insgesamt geht es für mich darum, Hemmnisse abzubauen bei den Ratsuchenden. Wir sollen einfach ohne Barrieren Rat in Anspruch nehmen können.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Walke und begrüße dich hier zu einer neuen Folge. Und die heutige Folge wird sich tief und eingehend mit Wissenschafts- und Forschungsorganisationen befassen. Denn auch in Wissenschafts- und Forschungsorganisationen sind nicht nur Konflikte ebenso vorhanden wie in anderen, sondern sie sind zum Teil auch organisiert und entsprechen der Idee wissenschaftlichen Fortschritts, das Für und Wider abwägend und nach bestimmten Regeln. Und deshalb sind Wissenschafts- und Forschungsorganisationen ganz interessante Organisationen, wenn wir Konflikte verstehen wollen. Und um das auch zu können, habe ich mir zwei Experten eingeladen vom Karlsruher KIT, einer Einrichtung, wenn ich das richtig einordne. Aber das können die beiden Kollegen direkt selbst machen. Thomas Windmann und Susanne Stutz. Herzlich willkommen erstmal ihr beiden hier im Podcast-Studio.
Ja, danke Sascha.
Hallo.
Hallo. Jetzt wollte ich in meiner forschen Art das KIT der Fraunhofer Gesellschaft zuschanzen und bin mir plötzlich gar nicht mehr sicher, ob das so ist. Wo arbeitet ihr denn beim KIT und was macht ihr dort in eurer Organisation mit Blick auf Konfliktmanagement? Thomas, vielleicht legst du mal los als Beauftragter.
Ja, gerne, Sascha. Dein Bauchgefühl hat dich nicht getrügt. Das KIT gehört nämlich nicht zur Fraunhofer Gesellschaft. Und natürlich arbeiten wir auch gerne mit Fraunhofer Instituten, auch unter anderem hier in Karlsruhe zusammen. Aber wir sind eine Universität des Landes Baden-Württemberg und gleichzeitig Mitglied in der Helmholtz-Gemeinschaft. Also sprich, wir machen die Dinge, die eine Universität in Deutschland macht. Und wir sind auch in der Großforschung in der Helmholtz-Gemeinschaft tätig. Meine Aufgabe, wenn ich dazu auch noch kommen soll oder darf, das ist das Konfliktmanagement und psychosoziale Beratung. Dort leite ich die Stabsstelle dazu.
Und Susanne, wie sieht es bei dir aus? Du bist Beauftragte für Antidiskriminierungsfragen.
Genau, also seit kurzem bin ich die Beauftragte für Antidiskriminierung am KIT und da geht es natürlich primär um Beratung und gegebenenfalls um Intervention, aber auch gleichzeitig darum, eine Stelle aufzubauen, die insbesondere präventive Arbeit leisten soll in dem Bereich.
Nun habe ich Wissenschafts- und Forschungsorganisationen als besondere Organisationen mit Blick auf Konflikte und Konfliktmanagement eingeführt. Wie schaut das aus eurer Perspektive aus, die als Interne mit diesem Thema befasst sind? Habt ihr den Eindruck, das sind besondere Organisationen mit besonderen Herausforderungen für Konflikte oder ist das praktisch wie jede andere Organisation auch zu verstehen? Susanne, wie erlebst du das?
Grundsätzlich arbeiten Menschen auf unterschiedlichen Ebenen miteinander. Oder das Besondere grundsätzlich sind vielleicht die Abhängigkeiten, die man tatsächlich hat an einer Universität, beispielsweise das Verhältnis zwischen Doktorandinnen und Betreuer, dass man da vielleicht doch einen sehr singulären Fall hat im, sage ich mal, Betreuungs- und auch Arbeitsverhältnis. Und die können auch sehr unterschiedlich aussehen. Das heißt, es ist eine sehr heterogene Struktur, die vorliegt an so einer Hochschule wie bei uns. Wir sind auch sehr viele Menschen, also mit den Studierenden zusammen 33.000 Menschen. Da sind natürlich Konflikte Teil des Hochschulalltages. Das muss man eben mit berücksichtigen. Gerade wenn dann auch Themenfelder miteinander interagieren, wie beispielsweise die Forschung mit der Verwaltung oder eben die Studentenschaft mit der Professorenschaft. Also das sind alles Dinge, die natürlich besonders sind an einer Hochschule, aber ich denke insbesondere die Abhängigkeitsverhältnisse sind doch sehr singulär.
Was wären für dich die besonderen Merkmale, eine Universität oder so eine Einrichtung wie das KIT von anderen Organisationen unterscheidet?
Ja, ich fange mal dabei an, die Wissenschaft sollte ja eigentlich geübt sein oder ist geübt im wissenschaftlichen Diskurs. Also dort treffen ja auch in der ganz normalen Arbeit unterschiedliche Meinungen und Methoden und auch Sichtweisen aufeinander. In den meisten Fällen ist es ja bereichernd, dass diese unterschiedlichen Meinungen aufeinander fallen. Gleichzeitig hat auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ja vor kurzem den DFG-Kodex erneuert. Also wie arbeitet man gut in der wissenschaftlichen Praxis, also die GWP-Leitlinien. Und dort merken wir ja auch, dass auch aufgrund des Wettbewerbssystems, in dem wir stehen, immer wieder um Fördergelder und, kommt es auch manchmal zu Abweichungen von der guten wissenschaftlichen Praxis. Und dann haben wir auch in der Wissenschaft auch immer wieder uns die Frage zu stellen, ist das, was wir tun, ist das ethisch korrekt? Es gibt ganz viele Erkenntnisse oder so, die man sammeln kann und auch Versuche, die man machen kann, aber entsprechen die auch unseren ethischen Grundsätzen? Und zu guter Letzt die dritte Ebene, auf die ist Susanne ja auch schon gerade mit Machtverhältnissen, aber auch Abhängigkeitsverhältnissen gekommen. Am Ende arbeiten Menschen miteinander und dort kommt es zu Konflikten wie auch in jeder anderen Organisation oder Firma.
Wenn ich zwei Punkte besonders in Vordergrund stelle, würde mich interessieren, ob das für euch auch in Fokus ist in eurer Arbeit oder in den Anfragen, die ihr habt. Zum einen in einer Wissenschafts- und Forschungsorganisation, dass diese Professionen doch stark dominieren, also Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen mit ihren Ideen von Problemerkennung, Problemdefinition und Lösungsansätzen im Vergleich zu anderen Professionen, die auch dort arbeiten, aber meiner Beobachtung nach eher so in den Hintergrund gestellt sind, Verwaltungsmitarbeiter, Facility und sonstige Personen, die auch in Organisationen dieser Art tätig sind. Und das zweite Element, die hohe Internationalisierung, also Wissenschaft als ein Ort mit unglaublich vielen Nationalitäten, Religion etc. Ist das für euch im Konfliktmanagement oder auch in den Antidiskriminierungsfragen so präsent, wie es auch den Anschein hat von außen?
Würde mich mal auf den ersten Teil stürzen, um dann Susanne die zweite Frage zu überlassen. Wir erkennen in den eigentlichen Konflikten keine großen Unterschiede. Zu uns kommen sowohl Menschen aus der Verwaltung wie auch aus der Wissenschaft. Und zwar zu relativ gleichen Teilen. Am Ende stellen wir fest, dass neben den Arbeitsinhalten oder auch manchmal Unklarheiten bei Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen, es aber am Ende immer menschelt. Und sowohl bei den Wissenschaftlern wie aber auch bei den Menschen aus der Administration. Also sprich, am Ende ist die Frage, wie können wir wieder eine gute Beziehungsebene herstellen? Wie leiten wir auch Reflexionen bei den Konfliktparteien an? Wie wirke ich als Professorin, als Professor? Wie agiere ich als Administratorin oder Administrator und so weiter? Diese Reflexionsebene zur Herstellung einer guten Beziehungsebene, die haben wir dann vollkommen unabhängig von der Profession und der Ausbildung.
Also grundsätzlich haben wir natürlich eine hohe Internationalisierungsrate und auch Menschen aus unterschiedlichen Regionen dieser Welt mit unterschiedlichen Hintergründen. Das kann natürlich zu Konflikten führen. Ich würde es allerdings nicht nur darauf reduzieren, sondern die, sage ich mal, Fälle, die bei mir aktuell sind, da haben wir ein großes Spektrum an Themen. Das heißt, ich kann weiß gelesen sein, eine Frau sein und diskriminiert fühlen oder ganz konkrete rassistische Erfahrungen erleben, weil ich eben mein äußeres Erscheinungsbild sozusagen mich von der Mehrheitsgesellschaft ein Stück weit ausgrenzt. Also es gibt sehr unterschiedliche Fälle. Die Fälle sind auch teilweise sehr intersektional, dass es schwierig ist, eine grundsätzliche Pauschalisierung auszusprechen, sondern die Themen sind so vielfältig und an unterschiedlichsten Stellen dann auch sichtbar. Das heißt, es können Fälle sein zwischen Studierenden Hochschulgruppen, die unterschiedliche Nationalitäten haben und die Konflikte in ihren Heimatländern sozusagen ausschlaggebend sind im Zusammenspiel auf dem Campus. Es können aber auch Diskriminierungsfälle aufgrund des Alters oder Geschlechtes sein, die, sage ich jetzt mal, rein aus der Mehrheitsgesellschaft zu lesen sind. Also momentan kann ich nicht pauschalisieren im Sinne von, dass vor allem die Internationalisierung sozusagen die Diskriminierungsfälle ausmachen. Aber Rassismus ist ein tägliches Thema leider auch hier auf dem Campus.
Ich würde allgemein diese Belastung nochmal ergänzen, denn wir haben seit Jahren vollkommen unabhängig von Internationalisierung eine steigende Komplexität in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Auch werden die wissenschaftlichen Erfolge, die werden nicht mehr singulär in einer Disziplin oder an einer Einrichtung, sondern die werden in Kooperationen mit weltweiten Einrichtungen getätigt und zwischen unterschiedlichen Disziplinen. Diese Steigerung der Interdisziplinarität ist automatisch verknüpft mit einer Steigerung der Diversität. Auf der persönlichen Ebene stellt das höhere Anforderungen an Kommunikation, an Sozialkompetenz, aber auch an Konfliktkompetenz, die wir ja versuchen zu übermitteln. Und es führt auch zu steigender psychosozialer Belastung. Das heißt, die Leute müssen lernen, damit umgehen zu können. Und das ist ein Trend, den wir schon seit über 10 Jahren erkennen können.
Seid ihr zwei Personen, die sozusagen jetzt hier sichtbar und hörbar sind für zigtausende? Das KIT ist also eine riesengroße Einrichtung. Wie seid ihr organisiert? Also die Probleme, die ihr anpackt, für die ihr sozusagen eine Funktionsrolle auch eingerichtet habt am KIT. Wie kann man sich das personell vorstellen? Also wie ausdifferenziert oder auch ja mit wie vielen Personen ihr da Konfliktmanagement versucht zu organisieren?
Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Ebenen der Bearbeitung, nämlich quasi Präventionsarbeit, Interventionsarbeit und dort nochmal die Unterscheidung zwischen den konsensualen und beratenden Bereich bis hin in den rein rechtlichen, wo rechtliche Maßnahmen durchgeführt werden. Und wir beide sind jetzt in dem beratenden und konsensualen Bereich tätig und geben auch immer wieder eigene Impulse oder aber auch Impulse, also in die Prävention. Zu deiner Frage, in dem Bereich sind circa 20 Personen tätig mit unterschiedlichen Aufgaben und Schwerpunkten wie Antidiskriminierung, wie gute wissenschaftliche Praxis oder ethische Grundsätze und auch, und da gehöre ich dann zu, allgemeine Tätigkeiten, nämlich Konfliktmanagement. Bei mir spielt erstmal das Thema keine direkte Rolle, sondern es ist ein Konflikt da und ich bearbeite ihn. Und so gehen wir dort Hand in Hand. Diese 20 Personen sind im Netzwerk für Respekt und gute Zusammenarbeit jetzt verknüpft und arbeiten auch dort dann eng zusammen.
Susanne, wie sieht das bei dir aus? Eine von mehreren Beauftragten wahrscheinlich. Wie bist du da mit anderen Stellen verwoben?
Also in der Präventionsarbeit mit ganz vielen Schnittstellen, auch zum Beispiel mit der Dienstleistungseinheit Internationales oder mit Studierendenvertretungen, das kommt immer drauf an. Und im Falle der Interventionen ist es tatsächlich so aufgebaut, dass die Beauftragten oder die Personen, die sozusagen für diese Themen verantwortlich sind, dann zu Rate gezogen werden oder mit in die Fallintervention integriert werden, je nach Themenschwerpunkt. Das heißt, wenn wir nicht nur den Aspekt der Diskriminierung haben, sondern auch zum Beispiel die gute wissenschaftliche Praxis auch ein Thema wird, dann arbeiten wir sozusagen mit den unterschiedlichen Beauftragten zusammen, um den Fall gemeinsam zu lösen oder gemeinsam voranschreiten zu können, um bestmögliche Option der ratsuchenden Person auch geben zu können.
Im Gegensatz zu manchen anderen Hochschulen haben wir für multithematische Fälle keine festen Kommissionen, sondern wir setzen dann die Teams zusammen mit den Themenverantwortlichen, die für die Lösung dieses Konfliktes und den Konfliktthemen in dem konkreten Fall dann gebraucht werden. Es gibt andere Modelle an anderen Hochschulen, die haben Kommissionen mit festen Partnern halt und wir ziehen immer nur die Menschen zusammen, die zur Lösung eines Falles dann notwendig sind.
Wie guckt ihr drauf, wenn ihr euch fragt, haben wir gute Arbeit gemacht? Sind wir erfolgreich? So, was sind da Kriterien? Wie geht ihr da vor? Auf der einen Seite sind ja Konflikte normal und man wird, glaube ich, sich ein bisschen überfordern, wenn man die alles wegmachen will, wenn die nicht mehr da sein sollten. Auf der anderen Seite aber sind es konkrete Probleme, die bearbeitet werden und für die extra Personen beauftragt werden und organisiert werden. Was sind für euch Erfolgskriterien? Also wonach richtet ihr eure Arbeit aus? Susanne, wie sieht das bei dir in der Antidiskriminierungsstelle aus?
Ich finde, Erfolg ist immer ein sehr schwieriges Wort an der Stelle, weil die Menschen, die zu mir kommen, ja schon mit einer relativ großen Betroffenheit bei mir sitzen und sich eigentlich auch irgendwo beschweren. für mich
also ist es. Also die haben ein echtes Problem.
Ja, mit richtig. Da ist ein echtes Problem. Teilweise muss es natürlich auch nochmal nachgeprüft werden, ob wirklich eine Diskriminierung vorliegt oder nicht. Aber für mich ist es schon mal, sage ich mal, ein Erfolg, wenn ich dem Menschen eine gewisse Erleichterung mitgeben kann auf der zwischenmenschlichen Ebene und dann sozusagen die Strukturen, die bei uns vorhanden sind, so wirken können, dass wir Abhilfe schaffen können für den Arbeitsalltag oder Studienalltag für diese Person. Auf der anderen Seite ist es aber auch für mich gleichzeitig ein Erfolg, wenn Menschen, die aufgrund ihrer Betroffenheit bereit sind, in der Präventionsarbeit ehrenamtlich mitzuwirken und ihr Engagement selbst auch bekunden. Das ist für mich ein Riesenerfolg, weil dann sozusagen aus der Betroffenheit natürlich ein gewisser Aktivismus gesetzt wird, der dann natürlich nochmal ganz andere Auswirkungen hat. Also ich finde es immer relativ schwierig, aus dieser Diskriminierungs- oder Antidiskriminierungsperspektive tatsächlich von Erfolg zu sprechen. Natürlich, wenn Konflikt gelöst ist, zumindest mal für den einen Moment, und ich erstmal sozusagen keine Rückmeldungen mehr bekomme, dann kann ich das vielleicht als Erfolg für mich buchen. Aber ich verwende den Begriff Erfolg aus der Perspektive ungern.
Thomas, wie ist das bei dir? Du hast ja andere Instrumente oder andere Verfahren, ne? Ihr habt ausgeklügeltes Mediationssystem.
Ja, Sascha, du auch als erfahrener Mediator weißt, wir können erstmal die Verantwortung nur übernehmen für die Methodik. Wir brauchen ja auch bei den Konfliktbeteiligten eben die Bereitschaft, daran zu arbeiten. Und deshalb ist, wenn wir beim Erfolg bleiben, für mich ein Erfolg, wenn ich methodisch einen Konfliktfall gut begleitet habe und dann noch das Sahnehäubchen, die Konfliktparteien bereit waren, daran zu arbeiten und Lösungen für sich, gute Lösungen geschaffen haben. Das ist die eine Sache, der Lerneffekt, beziehungsweise beim Individuum eine Bereitschaft und ein Lerneffekt, eine Persönlichkeitsentwicklung, gegebenenfalls auch über den Schatten zu springen, von alten Mustern loszulassen. Das ist ein Erfolg. Und dann gibt es noch die Ebene der Organisation. Denn natürlich treten auch bei unseren Konfliktfällen manchmal strukturelle Probleme und so weiter auf. Also sprich, dann, wenn wir auch aus konkreten Konfliktfällen eine strukturelle Änderung erzielt haben oder beziehungsweise einen Prozess optimiert haben im Unternehmen, das ist für mich dann eben auch ein Erfolg, weil das verhindert dann weitere Konfliktfälle an derselben Stelle. Und insgesamt geht es für mich darum, Hemmnisse abzubauen bei den Ratsuchenden. Sie sollen einfach ohne Barrieren Rat in Anspruch nehmen können. Gerade jetzt zum Beispiel haben wir in diesem Jahr wieder noch mehr Doktorandinnen und Doktoranden erreicht, die ja in dem besonderen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Und das ist für mich dann Erfolg, wenn die bei uns Rat suchen und wir ihnen weiterhelfen können.
Hey du, der den Podcast gerade hört. Wir bringen jede Woche eine neue Folge in diesem Podcast auch dir zum Anhören und brauchen deine Unterstützung. Nimm dein Smartphone, hinterlass eine Sternebewertung und einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt und mach andere dadurch aufmerksam auf diesen Podcast hier. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ich taste mich so ein bisschen vor, weil die Schwierigkeit, ich zumindest erahne, zwischen konkret, was haben wir erreicht und was ist auch sozusagen darstellbar an organisationalen oder strukturellen Veränderungen. Und auf der anderen Seite ist es ja doch manchmal immer noch schwierig, drüber zu sprechen, weil man vorher dann einfach dort etwas hatte, was man allgemeinhin nicht so öffentlich benennt, aber mit Blick auf 2025 so, wo habt ihr im Rückblick eine Prozessveränderung hinbekommen, die zukünftig einfach von Vorteil sein wird und die wünschenswert war, aber erst im Zuge einer problematischen oder konfliktreichen Situation geändert bekommen? Also eher so ein Blick aus Organisationsperspektive. Gibt es da was, wo ja andere, sage ich mal, Konfliktmanager in Wissenschafts- und Universitätsorganisationen ermutigen könnt? Ja, gerne, Thomas.
Das, was ich vorhin so kurz genannt hatte, nämlich unser Netzwerk für Respekt und gute Zusammenarbeit, das ist ein Weiterentwicklungsschritt jetzt in 25 vom Konzept her gewesen, aufbauend auf unser Konfliktmanagementsystem von 2016. Und hier sind wir einfach aus dem Monitoring der vergangenen Jahre, wo wir erkannt haben, die Fälle sind mittlerweile überwiegend multithematisch. und für Susanne eben intersektional auch ganz häufig. Und dass wir jetzt eben diese Zusammenarbeit der verschiedenen Themenverantwortlichen in einem Konzept geregelt haben, was in unserem Präsidium eben Unterstützung gefunden hat und beschlossen wurde. In 2026 müssen wir es allerdings noch aufbauen und etablieren.
Also für mich ist auch natürlich ein Erfolg, dass sich überhaupt diese Antidiskriminierungsstelle etabliert hat, im Sinne von, dass man sie einrichten will und auch aufbauen will, gerade was die Präventionsarbeit angeht. Das ist für mich auch ein Erfolg, unabhängig jetzt von der Beauftragung, eine Stelle zu implementieren, die sich gezielt mit diesem Thema aus verschiedenen Perspektiven beschäftigt. Das ist für mich ein wichtiger Erfolg für 25.
Ja, das heißt, du hast jetzt nicht nur die Stelle vor kurzem übernommen, sondern du bist auch die erste am KIT. Da hatte ich gedacht, die gäbe es schon länger, aber du bist sozusagen in deiner Person und Funktion jetzt auch ganz frisch als Anlaufstelle präsent und das gab's vorher gar nicht.
Und das ist, was ich auch spüre oder mir auch gesagt wird, so das Erste, endlich gibt es jetzt eine Beauftragte und auch eine Anlaufstelle. Also die Menschen haben, die länger dabei sind und die auch mit diesen Themen tatsächlich auch konfrontiert sind, auch in der Verwaltungsebene. Ich spüre die Erleichterung bei den Menschen, dass es jetzt diese Stelle gibt, weil eben viele Themen einfach nicht bearbeitet werden konnten, weil es nicht die notwendigen Strukturen gab.
Ich habe aus eigener Begleitungspraxis auch letztes Jahr, also jetzt im ausgehenden Jahr, zwei Neueinrichtungen dieser Stellen begleitet. Deren Erfahrungen waren in den ersten Monaten, was die Praxis anging, eher ernüchternd. Also trotz, dass es diese Stelle gab, war es noch nicht so, dass da die Tür eingerannt wurde. Das höre ich bei dir anders. Also du bist sogleich angefragt und richtig mit Erleichterung auch im Sinne von endlich gibt es jemanden wie dich.
Ja, also nicht nur bei den Mitarbeitenden, die sozusagen diese Themen auf dem Schreibtisch haben, wie beispielsweise Konflikte mit internationalen Studierenden, sondern auch aus der Studentenschaft, dass die Studierenden, die erfahren, dass es diese Stelle gibt, auch erleichtert sind, dass diese Themen angenommen werden und dass diese Themen tatsächlich auch sichtbar sind am KIT. Und dass ich regelmäßig neue Fälle auch habe oder bei mir eingehen, zeigt ja auch, dass sozusagen trotz der kurzen Zeit, um sichtbar zu werden, dass die Themen Teil des Alltages sind. Vielleicht nicht nur des KIT-Alltages, das spüre ich immer mehr, wenn ich im Gespräch mit den Menschen bin, sondern dass grundsätzlich die Stimmung schwieriger wird in der Gesellschaft und dass das natürlich auch Auswirkungen hat auf das KIT.
Dass du so eine Zahl, also was sozusagen auch als offizielle Anfrage dokumentiert werden würde, im Sinne von, wir haben da 12 Fälle als Anfragen und dann gibt es sicherlich noch welche, die sind eher informell so. Kannst du eine Hausnummer nennen, wo du sagen kannst, ja, das ist das, was ich in den ersten Monaten auf jeden Fall bearbeiten musste, weil die Anfragen waren ganz offiziell gestellt worden?
Also ich habe jetzt keine Gesamtzahl, aber ich habe pro Woche 2 neue Fälle, die ich bearbeiten muss, mindestens. Ich glaube, das höchste waren 7 pro Woche. Da war ich dann selbst ein Stück weit überfordert. Das Gute ist tatsächlich, auch wenn es viele Fälle sind, viele kann man dann doch relativ zügig, sage ich mal, abarbeiten. Wenn es beispielsweise in der Vorlesung keine diskriminierungsfreie Sprache beispielsweise verwendet als Dozierender und wenn ich mich dann praktisch melde, dann ist sozusagen der Aufklärungsbedarf relativ gering. Ist zumindest meine Erfahrung. Das ist jetzt ein paar Mal passiert, dann geht es relativ schnell. Es gibt natürlich komplexere Fälle. Da muss ich dann natürlich auch mit unserem Netzwerk dann auch natürlich zusammenarbeiten.
Hast du eine Erklärung dafür? Hat das was mit deiner Stelle und mit dem Auftreten zu tun, dass das dann zügiger geht oder klärt sich vieles schneller auf?
Oft sind es einfach auch Unkenntnis, gerade jetzt bei der diskriminierungsfreien Sprache. Oft sagen mir dann auch Dozierende, ich weiß gar nicht, was ich sagen darf und was nicht. Das heißt, das wird ein großes Thema 26 sein in der Präventionsarbeit, dass man einfach in Bezug auf die Sprache sensibilisieren muss tatsächlich. Und dann ist es vielleicht einfach auch, weil es vielleicht einfach neu ist, so eine Art Überraschung. Ah, es gibt diese Stelle und dann aber ich versuche ja dann immer schon mit einer Lösung oder mit mehreren Lösungsmöglichkeiten dann auch auf die Menschen zuzugehen. Klar bin ich parteilich im Sinne der Ratsuchenden, aber in der Konfliktlösung dann, wenn ich mit unterschiedlichen Parteien dann auch spreche, dann versuche ich so objektiv es geht zu sein. Und vielleicht ist das das, was so dann zu einer relativ schnellen Konfliktlösung dann führen kann. Aber das ist natürlich nicht immer so. Das sind in den Fällen, wo es relativ schnell abgearbeitet werden kann.
Das klingt nicht danach sozusagen, dass du ein Image bekommen hast, wie, wenn die Susan Stutz kommt, dann muss ich aufpassen, was ich sagen darf, weil das, was ich einfach so herausplappern würde, wäre dann sofort gemarkert als diskriminierend, sondern dass du eher als hilfreich wahrgenommen wirst, tatsächlich Diskriminierungen abzumildern und davon zu lernen, also im positiven Sinne zu lernen und nicht nur, dort ist eine Grenze überschritten und da ist eine heiße Herdplatte und ich muss nochmal neu lernen, wie ich auf andere Menschen zugehe.
Natürlich weiß ich natürlich nicht, wie andere Menschen mich wahrnehmen. Das kann ich natürlich schwer einschätzen. Ich versuche mit einer gewissen Offenheit, aber auch mit der Perspektive, dass diese Themen aktuell auch schwierig sind, mit einer gewissen Sensibilisierung auch bezüglich dieser schwierigen Situation auch auf die Menschen zu gehen und nicht irgendwie schwarz-weiß einzustufen und dann in den Konflikt zu gehen, sondern gerade mit einer diverseren Perspektive und aus der Perspektive der Intersektionalität eben die Themen anzunehmen und auch den Menschen so zu begegnen. Es gelingt mir bestimmt nicht immer und wie gesagt, ich bin auch viel zu kurz da. Ich möchte es jetzt auch gar nicht so als Erfolgsgeschichte oder so darstellen, sondern ich habe eher so den Eindruck, Menschen müssen sich begegnen, Menschen müssen auch über ihre Konflikte, die sie miteinander haben, sprechen, um Lösungen zu finden. Oft fehlt der erste Schritt. Das ist mein Eindruck und ich glaube, das kann Thomas auch wahrscheinlich bestätigen, dass diese Hilfestellung zur Kommunikation oft das Wichtigste ist, auch in meiner Arbeit.
Du hast dich ja länger schon mit dem Thema am KIT beschäftigt. Da scheint jetzt sozusagen ein Thema zum Zugangskonflikt nochmal anders aufgefangen zu werden. Wie guckst du drauf?
Ja, ich schaue mit der Perspektive der letzten 10 Jahre drauf. Also wir haben dieses Konfliktmanagementsystem vor 10 Jahren etabliert und können jetzt draufschauen. Und es ist toll, dass wir mit Susanne eben auch dieses Thema Antidiskriminierung abgedeckt haben und gleichzeitig haben wir sie im Team mit aufnehmen können und dürfen. Sie waren nicht alleine von der ersten Minute an, sondern da sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen. Und das ist eben der Gewinn bei uns und auch das Schöne, alle schauen drauf, wir müssen ja erstmal eine Entscheidung treffen. War jetzt ein Regel- oder Gesetzesverstoß, wie schlimm war der oder sind wir in dem Bereich natürlich immer in Abstimmung mit den Ratsuchenden? Sind wir in einer Lernzone oder nicht oder sind wir in einer Sanktionszone? Aber wenn wir in dieser Lernzone sind und wenn wir so, wie Susanne gerade gesagt haben, durch Sensibilisierung, durch Unterstützung, durch Tipps helfen können, etwas zu verbessern und dann auch wirklich nachhaltig zu etablieren am KIT, dann machen wir das gerne. Und das haben die Leute eben jetzt schon über die letzten Jahre mit und die Susanne arbeitet genauso vom Stil und von ihren Werten her wie die anderen im Team. Und das öffnet uns Türen. Wenn wir anklopfen, wenn wir E-Mails schreiben, wenn wir um Termine bitten, bekommen wir die sehr zeitnah, aber nicht als Personen, die, keine Ahnung, mit dem erhobenen Zeigefinger oder mit irgendwie Strafe drohen, sondern als Partner. Also wir werden als Partner wahrgenommen in den überwiegendsten Fällen und die Leute freuen sich dann, wenn wir mit ihnen diese Lernkurve erklimmen.
Ich finde diese Differenzierung, die du genannt hast, da wirklich hilfreich. Also Lernzone und Sanktionszone, zumal ja Sanktionen auch einen pädagogischen Anspruch haben, der meistens nicht so gelingt wie gedacht. Aber diese Abgrenzung kenne ich auch, wenn ich als externer Mediator hinzugerufen werde, dass zuweilen die Konfliktparteien das schon als Bestrafung erahnen oder denken, jetzt kommt jemand von außen, der ist zwar irgendwie anders, ne, aber trotzdem, dass wir dieses Verfahren angeordnet bekommen haben, wird schon wie so eine Strafe erlebt oder befürchtet vor dem Beginn. Man kommt dann gar nicht in den Bereich des Lernens hinein oder des Dialogeröffnens, sondern es ist sofort so eine Verteidigungshaltung. Das ist auch eure, sag ich mal, Abgrenzung, wenn ihr sagt, sind wir, also selbstreflektiv, sind wir in der Sanktionszone oder sind wir in der Lernzone?
Spontan als Mediator, als Beauftragte hast du ja eine Einschätzung der Situation. Aber das machen wir immer in Rückkopplung auch mit den Ratsuchenden, weil wir können nicht über den Kopf hinweg von einer Person entscheiden. Es gibt auch die Fälle, dass Menschen kommen und ich möchte, dass der die andere bestraft wird und so weiter. Und dann versuchen wir natürlich erstmal herauszufinden, so was sind da die Beweggründe, was sind die Hintergründe und. Ja, als Mediator kennst du auch den Spruch, hinterrichtig und falsch, ne, liegt ein Ort, an dem wir uns treffen können. Wie soll ich sagen, der schnelle Weg, irgendjemanden zu bestrafen oder so, führt meistens gar nicht zu dem Erfolg oder zu der Befriedigung der Bedürfnisse der Beteiligten. Aber nochmal, das liegt in der Hand unserer Ratsuchenden. Das versuchen wir mit ihnen zu erarbeiten, welcher Weg für sie der bessere ist. Und schön ist es, wenn wir eben gerade in dieser Lernzone dann mit allen Beteiligten aktiv werden können.
Susanne, das war sozusagen ein bisschen das, was ich vorhin auch anfragte, wie du wahrgenommen wirst. Aber du sagtest, das Feedback ist jetzt noch nicht ausgiebig. Aber ist es auch etwas, wo du guckst, okay, wie wird die Situation gerade wahrgenommen, dass ich tätig werde? Wird das als vermutete heiße Herdplatte, als Bestrafung gesehen? Oder wird das erahnt? Oder kommt ihr gemeinsam ins Lernen rein?
Also in den seltensten Fällen wird das als Bestrafung gesehen. Es ist nicht nur ein Lernprozess, es ist auch die Möglichkeit der Veränderung. Ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit nicht nur im Leben des Einzelnen, sondern auch in solchen festgefahrenen Strukturen, dass ab und an Veränderung notwendig ist, auch irgendwo Abhilfe schaffen zu können. Und das wird natürlich aktueller, je heterogen die Arbeitsgruppen oder die Bedürfnisse auch werden. Ich hoffe, oder zumindest ist das auch so ein bisschen die Vision, die ich habe, dass wir teilpartizipativ auch an diesen Veränderungsstrukturen aktiv werden können, um tatsächlich auch einen Kulturwandel irgendwo einsetzen zu können, um in der aktuellen oder der hiesigen Situation auch gerechter werden zu können. Und das meine ich gar nicht unbedingt negativ, sondern tatsächlich in dem Fall der Internationalisierung haben wir natürlich andere Herausforderungen. Aber die Hochschule an sich im globalen Kontext hat auch andere Herausforderungen. Das heißt, wir sind natürlich immer in einem gewissen Wettbewerb. Und da ist Veränderung genauso entscheidend wie Kontinuität, meiner Meinung nach. Und da sehe ich schon eine aktive Rolle, die wir einnehmen könnten als Netzwerk.
Was ist noch wichtig zum Ende des Gesprächs? Also was müssen wir noch wissen auch vom organisierten Konfliktmanagement am KIT? Was ist euch wichtig noch mitzuteilen, was ich vielleicht gar nicht angefragt habe? Thomas?
Ja, ich würde eben auch nochmal unterstreichen, ich sehe meine Rolle eben auch nicht nur in der Intervention und das Kümmern um konkrete Fälle und der Schutz von Betroffenen, sondern eben in der Vermittlung der Chancenperspektive, die in jeder Beschwerde, in jedem Konflikt drinsteckt, es eben halt besser zu machen, eine Veränderung, so wie Susanne gerade gesagt hat, voranzutreiben und damit eben auch der erste Schritt der Veränderung hin zu einer Transformation. Und da ist gerade auch nochmal das Wort Struktur gebracht. Wir haben machtvolle, traditionelle Strukturen in Universitäten. Wir haben diese Abhängigkeitsverhältnisse. Wir haben multiple Rollen bei einzelnen Personen und damit eine hohe Machtkonzentration. Ich denke, hier können wir viel dafür tun, dass ja Entscheidungsprozesse transparenter und gerechter werden und so weiter. Und das ist ein Transformationsprozess, der gesamten Wissenschaft weltweit bevorsteht, weil nur Menschen, die sich wohlfühlen in einem System, werden exzellente und überragende wissenschaftliche Leistungen bringen und nicht Menschen, die tagtäglich unter Druck stehen. Und diesen Transformationsprozess durch konkrete Fälle, aber auch durch allgemeine Arbeit weiter anzufachen, das sehe ich als meine Aufgabe und meine Motivation.
Susanne, was ist dir noch wichtig? Was muss noch gesagt werden bei so einem Podcast, der nur so ein Aufflackern ermöglicht, aber dennoch da ist?
Ich hatte das kurz angesprochen, die Notwendigkeit des Dialogs. Das, finde ich, ist der entscheidende Aspekt. Gerade wenn man Hochleistungen erbringen will, um auch dem Wettbewerbsgedanken gerecht zu werden. Ich finde, ist gerade aus der Perspektive meiner Arbeit das Entscheidende, Dialogräume für Menschen zu schaffen, um unterschiedliche Bedürfnisse und Bedarfe auch kommunizieren können. Das fehlt mir aktuell nicht nur am KIT, sondern gesamtgesellschaftlich tatsächlich. Und die sozialen Medien sind vielleicht kontraproduktiver, als man denkt, oder vielleicht nutzen wir sie auch nicht richtig. Ich weiß es nicht, aber ich plädiere für analoge Dialogräume. Da würde ich gerne stärker den Fokus setzen. Auch wenn das nicht augenscheinlich die Aufgabe einer Hochschule ist, ist es für mich ein entscheidender Faktor, weil das mache ich letztendlich auch in meiner Arbeit. Ich versuche, Dialogräume zu schaffen auf unterschiedlichen Ebenen, auch auf der Präventionsebene, dass Menschen dadurch nicht nur lernen, sich zu artikulieren, was unheimlich schwierig ist, sondern im Gespräch entwickeln sich Momente der Reflexion, der Sensibilisierung, und das ist das, worauf ich sozusagen meinen Fokus gerne setzen würde. Vielleicht ist es nicht das, was man an erster Stelle mit einer Hochschule verbindet.
Möglich, meines Erachtens gar nicht abwegig. Also Hochschule hat auch genau diese Funktion historisch lange Zeit. Es ist eigentlich eine traditionelle Funktion. Daher vielen Dank euch beiden für diese Einblicke und auch nochmal für dieses Verdeutlichen, worauf es ankommt und was auch schon geschaffen wurde. Also da ist mir deutlich geworden, sowohl die 10 Jahre, von denen du gesprochen hast, Thomas, ne, wo ihr am KIT organisiert auf Systemebene Konfliktmanagement betreibt, als auch nochmal mit der Verdeutlichung jetzt, dass diese Funktionsrolle eingerichtet wurde und die einfach angenommen wird mit Anfragen. Das finde ich also sehr ermutigend auch für Kolleginnen und Kollegen in anderen Organisationen, nicht nur in der Wissenschaft. Vielen Dank, Thomas, vielen Dank, Susanne.
Gerne, Sascha.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Thomas Windmann und Susanne Stutz vom Karlsruher Institut für Technologie, KIT, beauftragt und tätig im organisationalen Konfliktmanagement. Wir haben besprochen, inwieweit das KIT oder wie Wissenschafts- und Forschungsorganisationen mit Konflikten umgehen, welche Konflikte besonders sind oder ob Konfliktbearbeitung besonderen Anstrich hat in einer solchen Tendenz- und professionsgetriebenen Organisation, in dem halt Wissenschaft und damit die wissenschaftliche Wahrheit tagtägliches Gut ist und ob sich das auch in der Bearbeitung der Konflikte niederschlägt. Ebenso natürlich die starke Diversität und Internationalisierung. Menschen unterschiedlichster Herkünfte arbeiten zusammen und kreieren etwas Neues. Das ist sozusagen schon eine Besonderheit. Aber es ist auch deutlich geworden, dass diese Konflikte einen ganz üblichen Anstrich haben, so wie das in jeder anderen Organisation auch möglich und tatsächlich ist, dass wettbewerbliche, machtbezogene, ethische Aspekte eine Rolle spielen und dass alle auf ihre Art und Weise bemüht sind, die Dinge gut zu bearbeiten und dass das Absprachen und damit Dialog erfordert. Und das hat Susanne Stutz besonders hervorgehoben auch, dass diese Dialogräume zu eröffnen ein Wert an sich ist und auch eine Zielstellung und damit möglicherweise auch ein Erfolgskriterium, das ansonsten recht schwierig zu handhaben ist. Ich bedanke mich bei dir, dass du hier wieder mit dabei warst beim Podcast Gut durch die Zeit. Ich verbleibe für den Moment mit besten Grüßen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.